ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Ist Ihnen der Begriff Frenemy geläufig? Er steht für eine zunächst ein bisschen irritierende Mischung aus Freund und Feind. Möglicherweise beschreibt aber genau das unser aktuelles Verhältnis zu den USA. Denn wir müssen gerade lernen, unter Donald Trump gibt es keine Gemeinschaft, kein eindeutiges Wir mehr. Europa und Amerika sind Rivalen. Die aktuelle amerikanische Politik betrachtet Europa als politischen und wirtschaftlichen Gegner und nicht mehr als Alliierten. Das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance. So formuliert es unser heutiger Gast in seinem neuen Buch. Er hat seinerzeit als Korrespondent Trumps Aufstieg verfolgt, ist heute nicht nur Buchautor, sondern auch stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Herzlich willkommen, Holger Stark, zugeschaltet aus Berlin. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Das erwachsene Land ist der Titel des Buches, Untertitel Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance. Holger Stark entwirft darin ein Bild, wie unsere Zukunft als Erwachsene aussehen könnte, wie und ob wir denn auf eigenen Füßen stehen ohne die USA. Er beleuchtet auch, wie sich unser Verhältnis zu den USA in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, was die Wurzeln der Trumpschen Politik sind und inwiefern sie uns mit einer neuen Situation konfrontieren. Es geht aber auch um unsere Abhängigkeit, ganz konkret um US-Atombomben und US-Soldaten in unserem Land und welche möglicherweise europäischen Alternativen einer gemeinsamen Verteidigung es geben könnte. Herr Stark, Sie schreiben im Buch, Sie sind ein Kind des Kalten Kriegs, aufgewachsen in West-Berlin. Sie wissen, wie es sich anfühlt, im Schatten der Supermächte aufzuwachsen. Amerika war bei aller Ambivalenz immer ein Sehnsuchtsort für Sie. Ist es angesichts der aktuellen Entwicklungen denn immer noch ein Sehnsuchtsort für Sie?
Darüber habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten viel nachgedacht und kann nicht verhehlen, dass der Zauber, den Amerika jedenfalls für mich lange Zeit ausgeübt hat, ein bisschen verflogen ist in dieses Land, indem man damit rechnen muss, dass wenn man gegen die Abschiebung von Migranten demonstriert, dass man erschossen wird, dass man als Wissenschaftler abgeschoben wird, dass man als Student das Visum entzogen kriegt. Da ist der einzige, diese Magie der Freiheit, dieses ganz Besondere tatsächlich ein bisschen verflogen.
Dieses eine große Gefühl, im gleichen Team mit den USA zu spielen, die gleichen Werte zu teilen, auf der richtigen Seite zu stehen, dieses Gefühl ist verschwunden, schreiben Sie. Ist es denn wirklich verschwunden, habe ich mich gefragt. Man könnte doch sagen, die USA waren und sind so viel mehr als diese Trump-Administration jetzt.
Ja, Joschka Fischer hat das ganz schön beschrieben im Gespräch mit mir für das Buch, als er sagte, Amerika, das war nicht dieser Kommiss der Nachkriegsjahrzehnte in Deutschland, sondern das war Swing, das war Jazz, das war Levi's Jeans, das war selbst Big Macs bei McDonald's und ähnlichem. Also das hatte schon in ganz vielerlei Hinsicht, was Kultur anging, was Musik anging, was Sport anging, maßstabbildende Größen und Kriterien. Aber dieses Land ist kälter geworden, es ist härter geworden und es ist vor allem auch ausländerfeindlicher geworden. Und dieses ausländerfeindlich bezieht sich eben nicht nur auf Migranten aus, sagen wir, Mexiko, Lateinamerika oder anderen Staaten, wo die Amerikaner fürchten, dass ihnen der Wohlstand verloren geht, sondern es bezieht sich eben auch auf die Europäer. J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, der hat ganz deutlich gesagt, dass Europa dabei ist, die Werte des Westens zu verraten. So sagt es auch das State Department unter Marco Rubio, und da schwingt so eine kalte Verachtung mit gegenüber den Europäern, die zu weich sind, die zu liberal sind, zu vogue, wie die Amerikaner sagen, dass sie eben aus Sicht der Amerikaner nicht mehr aus diesem gleichen Team stammen und nicht mehr auf der gleichen Seite der Geschichte stehen.
Also diese Trump-Figur, obwohl die als Figur natürlich schon einzigartig ist, die ist mehr als das? Ist sie möglicherweise ein Symptom von Entwicklungen, die sich in den USA schon seit 25 Jahren abgezeichnet haben? Und ein
Trump
Symbol für etwas, das bleiben wird?
Trump ist einerseits ohne Frage eine Ausnahmeerscheinung, ein Jahrhundertpolitiker. Und er ist andersrum aber in dieses Amt gewählt worden, als Ausdruck von eben jener Verschiebung, von der Sie gerade sprachen, die begonnen hat zur Jahrtausendwende mit der Globalisierung, wo ungefähr 6 Millionen Arbeitsplätze aus Amerika abgewandert sind, in den Süden, nach Asien, nach Lateinamerika und in andere Länder, wo billiger produziert werden kann. Deswegen Levi's, diese Jeans, über die wir gerade sprachen, die so sehr für dieses Amerika steht, die wird seit 2000 2003 nicht mehr in den USA geschneidert. In San Antonio ist seinerzeit die letzte Fabrik geschlossen worden. Diese Arbeitsplätze sind verloren gegangen und sie sind vor allem den amerikanischen Arbeitern verloren gegangen. Dazu kamen die beiden großen Kriege in Afghanistan und im Irak, die zusammengenommen Zehntausenden von Amerikanern das Leben gekostet haben, viele auch verletzt worden sind und die den amerikanischen Haushalt ruiniert haben. Und diese geopolitischen Veränderungen, dazu kam noch die Finanzkrise 2008, die sind eher auf dem Rücken der Arbeiterklasse und der Mittelschicht ausgetragen worden. Und da ist eine große Sehnsucht danach entstanden, sich wieder auf Amerika zu konzentrieren. Und Donald Trump ist der Klassensprecher dieses America First Ansatzes, dieses nationalistischen, wir kümmern uns wieder um uns Amerikaner. Und daher rührt eben auch diese große Abneigung dagegen, sich für andere zu kümmern, irgendwo in der Welt zu engagieren. Und dazu zählt leider auch Europa mittlerweile.
Wenn man mal sich diese Methode Trump anschaut, dann ist das ja hochinteressant. Man könnte ja vermuten, dass er eine längerfristige Strategie hat. Andere sagen, er handelt sehr erratisch, impulsgetrieben. Mir ist natürlich aufgefallen, eine Geschichte aus dem Buch, da könnte man erst sagen, das ist eine kuriose Anekdote mit Saarlandbezug. Aber ich finde, sie illustriert auch ganz schön die Methode Trump. Sie schreiben, dass sich der US-Präsident auch mal für Details wie das Saarland und seine Landtagswahl interessieren kann, wenn es ihm opportun erscheint. Erzählen Sie uns diese Anekdote.
Ja, also das ist in der Frühphase von Donald Trump. Er hat gerade das Weiße Haus bezogen und den Kontakt zu Angela Merkel aufgenommen und dann gewinnt im März 2017 die Union die Landtagswahl im Saarland. Annegret Kramp-Karrenbauer seinerzeit als Ministerpräsidentin unerwartet deutlich mit 40,7%. Und am nächsten Morgen klingelt das Telefon im Kanzleramt völlig unangekündigt und Donald Trump selber ist dran und will die Kanzlerin sprechen und gratuliert Merkel zu diesem Wahlerfolg und sagt: Siehst du, so sind diese Fake News, die immer verbreitet werden. In den Umfragen lagt ihr weit hinten und jetzt habt ihr auf einmal gewonnen. Und so wird mir auch mitgespielt. So werde ich auch von den Medien unfair und schlecht behandelt. Das war noch zu einer Phase, als er sich mit Merkel gut verstanden hat. Diese Gemeinsamkeit ist kurz danach verflogen. Es gibt eine weitere Anekdote, die nicht viel später spielt. Da besucht Merkel ihn zum Antrittsbesuch in Washington und der außenpolitische Berater von Merkel, Christoph Heuss, trifft Jared Kushner, den Schwiegersohn von Donald Trump, und Heuskin schwärmt von der transatlantischen Solidarität, von John F. Kennedy, ich bin ein Berliner, von der Luftbrücke seiner Zeit, und sagt, dass so bin ich groß geworden, das ist die Außenpolitik, die wir machen wollen. Und dann guckt ihn Jared Kushner ziemlich kühl an und sagt, wissen Sie, Herr Heuskin, wir stammen aus der Welt der Wirtschaft und wir machen Geschäfte. Und in der Welt der Wirtschaft ist es so, dass man an einem Tag ein Freund ist und am nächsten Tag ist man ein Feind. Und so werden wir auch unsere Außenpolitik betreiben. Mal passt es, dann sind wir Freunde, und mal passt es nicht, dann sind wir auch wieder Feinde. Und dass diese beiden Anekdoten, also sowohl dieser zufällige, impulsive Anruf von Donald Trump im Kanzleramt, um zur saarländischen Wahl zu gratulieren, als auch diese Begegnung im Weißen Haus, illustriert, dass eben das nichts mehr ist, auf das man sich verlassen kann, sondern dass da Impulsausschläge, Zufälle mit einer Rolle spielen, aber insbesondere auch immer dieses America First das Hauptmotiv ist.
Also das ist auch dieses Geschäftsmäßige, das übrigens Sigmar Gabriel im Buch Frenemy nennt. Also im Business gibt es immer Konkurrenz. Du bist einmal mein Geschäftspartner, du bist einmal mein Freund, aber in dem nächsten Fall, dann kannst du auch schon mein Rivale, mein Konkurrent sein und dann bist du mein Gegner. Und darauf hat man sich einzustellen. Also sowas wie eine Partnerschaft, eine längerfristige, die gibt es in der Trumpschen Welt nicht mehr.
Wir Europäer sind diese Freundschaft gewohnt. Wir betrachten die Amerikaner historisch kommend aus dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Wiederaufbau, aus der Wiedervereinigung 1989-90. Wir betrachten diese Amerikaner immer noch als unsere Partner, als unsere Freunde. Wir lernen jetzt ganz langsam und mühselig dazu, dass es eben auch diese andere Seite gibt, dass es eben diese Feindschaft, diese Konkurrenz, dieses Gegeneinander gibt, was sich in den Zöllen niederschlägt, was sich in Drohungen zeigt, was sich in der Rede von J.D. Vance in München bei der Sicherheitskonferenz im letzten Februar gezeigt hat, was sich auch in der nationalen Sicherheitsstrategie, die kurz vor Weihnachten veröffentlicht worden ist, zeigt, wo Europa als ein potenzielles Gegenüber, als ein feindliches oder jedenfalls in Konkurrenz stehendes Gebilde angesehen wird. Und dieses Mindset zu verstehen in der Psychologie, das ist noch nicht richtig eingedrungen. Das hat ganz sicherlich auch was damit zu tun, dass die Generation von Politikern, die zuletzt Verantwortung getragen hat und auch derzeit Verantwortung trägt, aus diesen Nachkriegsjahrzehnten stammt, dort sozialisiert worden ist, wie ich auch, wie viele von uns, wie die Babyboomer, wo es eben immer nur das gute Amerika gegeben hat. Und dass das noch nicht gelernt ist, noch nicht verstanden ist, als psychologische Herausforderung, dass dieses Amerika nicht mehr an unserer Seite steht.
Lassen Sie uns auf das konkrete Beispiel dieser Tage und Wochen schauen. Sie beschreiben im Buch natürlich, wie die USA zu dem wurden, was sie heute sind. Die Rückbesinnung auf vermeintlich amerikanische Interessen, die demonstrative Unlust eigentlich, sich in Konflikte außerhalb der USA einzumischen. Wir sprechen jetzt eine Woche nach dem US-Militärschlag gegen Venezuela. Empfinden Sie das nicht als große Pointe, dass also ausgerechnet Trump dermaßen versucht, außenpolitisch aufzutrumpfen? Manche sagen ja, Trump könnte sogar als einer der außenpolitisch bedeutsamsten Präsidenten in die neuere US-Geschichte eingehen.
Ja, das passt schon ins Bild bei Donald Trump. Ein Isolationist, also einer, der sich nur und ausschließlich um die Innenpolitik und Amerika selbst kümmert, war er nie. Er hat zum Beispiel am Anfang auch den Irakkrieg befürwortet, bis er dann gemerkt hat, was für ein Desaster das wird. Dann hat er seine Position geändert und sich gegen den Mainstream in den USA, gegen das Establishment gestellt und damit dann auch im Wahlkampf später punkten können. Gleichzeitig ist diese Idee, dieses Amerika zur alten historischen Größe zurückzuführen, also diesen verlorenen Glanz, den viele Amerikaner empfinden, den es unter Ronald Reagan beispielsweise noch gegeben hat, den es in den Nachkriegsjahrzehnten gegeben hat, als Amerika zu der dominanten Supermacht der Welt aufgestiegen ist, was ein bisschen verloren gegangen ist in den 90er Jahren, in den Nullerjahren insbesondere, in den 10er Jahren, mit den Anschlägen von 9/11, mit den Kriegen, die Amerika so viel gekostet haben, wirtschaftlich, aber auch moralisch und ethisch. Und Donald Trump verspricht, Amerika in dieses goldene Zeitalter zurückzuführen, zu alter Größe. Und damit spricht er die Sehnsüchte vieler Amerikanerinnen und Amerikaner an. Und dazu zählt beispielsweise schon auch eine erfolgreiche Kommandoaktion in Venezuela gegen Nicolas Maduro. Bedingung ist immer, dass dabei keine Amerikaner sterben und dass die Amerikaner nicht Truppen ins Ausland entsenden. Das wäre, glaube ich, ein Punkt, wo ihm viele seiner Anhänger und Anhängerinnen nicht mehr weiter folgen würden. Aber solange eine Delta Force Unit in Caracas einfliegt, einmal die Muskeln spielen lässt, einen Diktator entführt und nach New York bringt, solange sind die Leute eben auf seiner Seite. Und das bringt ihm eben dazu, dass er auch denkt, er kann sowas wie Grönland sich auch weiter einverleiben. Da gäbe es dann die bizarre Situation, dass Dänemark ein Teil der NATO ist, dass die USA ein Teil der NATO sind. Und die NATO-Staaten haben sich ja gegenseitig versprochen, im Artikel 5 sich beizustehen im Falle einer Aggression von jemand von außerhalb. Und es könnte also der NATO-Partner Dänemark die Hilfe anderer NATO-Staaten gegen den NATO-Aggressor Amerika einfordern. Diese Konstellation alleine zeigt schon, in was für einer bizarren, veränderten Weltordnung wir uns gerade bewegen.
Also da steckt dann doch wieder ein strategisches Kalkül dahinter, könnte man ja sagen, dass er sich für Venezuela interessiert, dass er sich für Grönland interessiert. Es gibt ja auch dieses neue Kofferwort Donroe-Doktrin, also eine Mischung aus Donald- und Monroe-Doktrin, also nichts weniger als der Anspruch der USA, den gesamten amerikanischen Doppelkontinent zu dominieren. Grönland liegt ja geografisch gesehen auf dem nordamerikanischen Kontinent. Also ist das dann doch die Trump'sche Außenstrategie?
Ich würde die Doktrin sogar noch mal ein bisschen größer und weiter fassen. Ich glaube, dass Donald Trump nicht mehr als die Dominanz der Welt vorschwebt. Er erträgt es nicht, wenn jemand auf Augenhöhe neben ihm selber steht, persönlich. Und ganz genauso betreibt er auch seine Politik. Es ist eine Politik des imperialen Dominanz- und Herrschaftsanspruches. Und da ist es fast egal, wo irgendwas liegt, ob das Venezuela ist, ob es der Panama-Kanal ist, den er ja für die USA beansprucht hat, ob es Kanada ist, wo er gesagt hat, die Kanadier sollten sich den USA anschließen als 51. Bundesstaat Amerikas, oder ob es eben Grönland ist. Für Donald Trump sind es Opportunitäten, alles ist eine Frage der Macht. Weil er es kann, weil Amerika das größte Militär der Welt hat, weil Amerika die größte Volkswirtschaft der Welt ist. Und Grönland ist strategisch wichtig in der Arktis, wegen der seltenen Erden und Rohstoffe, die es dort hat. Und an dieser Stelle ist es vollständig egal, ob Dänemark ein ehemaliger Partner ist, ein NATO-Mitglied oder nicht. Wenn Donald Trump findet, Amerika braucht das für seine geopolitischen, strategischen Herrschaftsansprüche, dann hat er ein Recht darauf, dann nimmt er sich das, weil er denkt, er kann es.
Mhm. Jetzt müssen wir konstatieren, Russland versucht sich wieder nach Westen auszubreiten, könnte man sagen. China dominiert Südostasien. Trump orientiert sich nach Südamerika und Grönland im Moment. Was bedeutet das für Europa? Wird Europa dazwischen zerrieben?
Das bedeutet für Europa, dass es ganz zwingend eine eigene Politik, eine eigene Außenpolitik definieren muss, eigene Interessen und diese auch entsprechend durchsetzen muss. In diesen Zeiten hilft die Vorstellung, wie denn Europas Interessen aussehen würden, wenn es die USA nicht gäbe. Also was wäre das europäische Interesse in der Ukraine? Was ist das europäische Interesse im Nahen Osten oder auch in Lateinamerika? Und wie könnte Europa das erreichen? Wenn man das als Gedankenspiel einmal durchdekliniert, dann wird man feststellen, an wie vielen Stellen Europa nach wie vor von Amerika abhängig ist und was alles aber andersrum auch zu tun wäre, um sich unabhängig davon zu machen. Sigmar Gabriel, mit dem ich ausführlich für das Buch gesprochen habe, der sagt, wir werden wahrscheinlich die Europäer noch etwa 10 Jahre brauchen, bis wir diese Schritte in die Unabhängigkeit gegangen sind. Aber das würde eben bedeuten, dass die Entscheidung, sich strategisch unabhängig machen zu wollen, dass diese Entscheidungen jetzt getroffen werden, damit es dann in den kommenden Jahren auch gelingt. Für mich ist nicht so sehr die entscheidende Frage, wie abhängig Deutschland heute von den Vereinigten Staaten ist. Für mich ist die entscheidende Frage, wie unabhängig, wie erwachsen wollen wir in Deutschland, in Europa eigentlich werden.
Unser Hörer Martin hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. Wer hat den Titel des Buches denn vorgeschlagen? Ich sage Ihnen nochmal, das erwachsene Land. Bei Erwachsen, schreibt Martin, assoziiert man vorherige Unselbstständigkeit. Faktisch entsprach der Status Deutschlands nach der temporären Entmündigung nach dem Zweiten Weltkrieg, aber später schon einem vollwertigen UNO-Mitglied. Sollte Deutschland nach der Ansicht des Autors einen dauerhaften Sitz im Sicherheitsrat der UN beanspruchen? Wer erwartet hier in Europa, dass die Bundesrepublik mehr führt? Wer sieht das eher skeptisch? Fragt Martin.
Also zum Titel des Buches, das ist eine gute Frage. Wir haben anfangs überlegt, ob wir es Goodbye America nennen. Das ist auch das Ende des Buches, weil dieser Abschied von Amerika mich persönlich so sehr getroffen hat, weil er mich persönlich auch so bewegt hat aus der schon beschriebenen Nähe und Liebe auch zu diesem Land. Und dann hatten wir aber mit dem Verlag das Gefühl, Goodbye America trifft gar nicht mehr so sehr den Zeitgeist oder den Stand der Dinge, sondern viel relevanter, viel wichtiger ist die Frage, wo steht Deutschland, wie reagiert Deutschland? Und dieses Motiv des Erwachsenseins, das ist eben das, was mich so leitet. Heiko Maas, der ehemalige deutsche Außenminister, der hat das eben mit diesem Bild verglichen und gesagt, in einem Familienverhältnis hätten die Amerikaner die Rolle der Eltern, wir die des Kindes. Das Verhältnis sollte künftig aber eher geschwisterlich sein. Und für dieses Geschwisterlichsein muss eben Deutschland erwachsen werden. Also dieses Erwachsenwerden, das ist eigentlich so mein Leitmotiv. Das ist schon klar, das ist ein Prozess. Niemand kommt erwachsen auf die Welt. Ich würde sagen, wir sind irgendwo in diesem Teenager-Alter, trotz der Souveränität, die Deutschland ohne Frage hat. Aber dieser zweite und finale Schritt, der nach der Wiedervereinigung hätte gegangen werden können, also das sich Abnabeln von den Amerikanern, den hat Deutschland nie gegangen, sondern es hat sich sehr bequem, sehr kommod, manchmal auch ein kleines bisschen denkfaul eingerichtet in dieser Arbeitsteilung, dass die Deutschen Innenpolitik betreiben, dass sie Diplomatie nach draußen betreiben, dass sie sich um Menschenrechte kümmern und so weiter. Und das aber immer dann, wenn es zu den wirklich schwierigen, taffen Fragen kommt, wenn es auch um Schutz geht, um international bewaffnete Konflikte, dass dann die Amerikaner im Zweifelsfall schon da sind. Und diese Zeit ist eben vorbei. Und um auf den letzten Punkt der Frage nochmal kurz einzugehen, die Frage, ob Deutschland sich um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat bewerben sollte. Deutschland hat das ja schon temporär immer wieder, hat damals ja auch 2003 beim Irakkrieg diesen Sitz inne gehabt und das auch genutzt. Wir erinnern uns an Joschka Fischer und seine Widerworte gegen den Überfall der Amerikaner auf den Irak. Und ich hielte dies auch als Verstetigung für eine gute Idee, weil Deutschland da nochmal andere Impulse einbringen könnte, vielleicht zusammen mit anderen Ländern aus dem globalen Süden, Indien oder anderen Staaten. Und es gibt viele andere Länder in Europa, die eine solche deutsche Initiative ebenfalls unterstützen würden.
Martin fragte dann nach Europa, wer hier eher uns das sozusagen empfehlen würde, mehr zu führen, und wer da eher skeptisch wäre. Haben Sie da auch eine Antwort?
Es gibt dieses Bonmot von Radek Sikorski, dem polnischen Außenminister, der sagt, mehr Angst als vor deutscher Dominanz habe ich vor einem Deutschland, das nicht führt. Also die, was er damit ausdrücken möchte, ist, dass Deutschland dieses größte Land Europas und dieses wirtschaftlich erfolgreichsten und stärksten Land Europas, das immerhin die dritte Volkswirtschaft der die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, dass dieses Deutschland gebraucht wird, um im europäischen Kontext voranzugehen, dass nicht kleine Staaten wie, sagen wir, die Niederlande oder auch Polen oder die Skandinavier in der Lage sind, eine solche Führungsrolle zu übernehmen. Deutschland hat ja lange Zeit nach dem Prinzip des Leadership from behind, also der Führung von hinten agiert, sich immer zurückgehalten, nach Konsens gesucht und dafür gibt es auch gute Gründe, die in der deutschen Geschichte liegen. Wir haben zwei Weltkriege geführt und unendliches Leid über Europa gebracht. Dazwischen liegen aber mittlerweile auch 80 Jahre und in gewisser Weise ist Deutschland von diesen imperialen Ambitionen geheilt, Gott sei Dank, und kann aus dieser Leadership from behind mittlerweile auch eine aktivere Rolle führen. A servant leader, sagen Politologen dazu, also jemand, der im Dienste, in der Sache der Europäischen Union dient, aber der eben führt.
Holger Stark ist heute unser Gast. Ich sag nochmal den Buchtitel, Das erwachsene Land, Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance. Ja, wir sprechen übers Erwachsenwerden, übers Unabhängigwerden. Ein Kapitel, das sehr stark illustriert, wie abhängig wir möglicherweise dann doch noch sind, ist das über die Atombomben hier in Deutschland. Ich zitiere mal, 1227 Einwohner, zwei Gaststätten, 20 Atombomben. So beschreiben Sie das kleine Dorf Büchel in der Eifel. Inwiefern illustriert genau das recht plastisch unsere Abhängigkeit von den USA?
In Büchel lagern seit Jahrzehnten diese etwa geschätzt 20 Atombomben. Es gibt eine deutsche Fliegerstaffel, die im Zweifelsfall aufsteigen und diese Atombomben abwerfen würde. Im Extremfall, wenn es zu einer zu einem Angriff auf die EU, auf die NATO, auf Deutschland kommen würde. Und es gibt eben keine andere Lösung derzeit, wie Deutschland sich im Extremfall verteidigen könnte. Und das schafft aber auch und immer eine dauerhafte Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Über diese Atombomben entscheidet in letzter Instanz nicht die Bundesregierung, nicht der deutsche Kanzler, sondern über diese Atombomben und ihren Einsatz entscheidet die US-Regierung, der US-Präsident in persona in Washington. Wenn also Donald Trump möchte, dann kann er diese Atombomben nutzen als einen Hebel, um Deutschland unter Druck zu setzen. Und die Bundesregierung beschäftigt sich seit langem schon ohne Ergebnis, ohne Konklusion mit einem Angebot der Franzosen. Die Franzosen neben den Briten die zweite europäische Atommacht, die mehrfach schon Gesprächsangebote gemacht hat, das erste Mal unter Jacques Chirac schon vor Jahrzehnten, wiederholt, erneuert durch Emmanuel Macron aus dem Élysée in Paris, der da sagt, lasst uns darüber nachdenken, ob diese Bomben auch eine europäische Verteidigung orchestrieren können. Und da ist viel drüber geredet worden, aber nie besonders konkret und auch nie mit Leidenschaft. Angela Merkel hat diese Gespräche immer verschleppt. Olaf Scholz hat sie noch mehr verschleppt. Er hat es immer als ein Pseudo-Angebot betrachtet. Friedrich Merz ist da ein bisschen offener und hat trotzdem aber auch nicht mit großer Energie oder mit großem Druck begonnen, den Austausch und den Dialog mit den Franzosen zu suchen. Die Frage ist, wollen wir immer von diesen ungefähr 20 Atombomben der Amerikaner abhängig bleiben? Wollen wir immer, dass in letzter Instanz der amerikanische Präsident über die Sicherheit Deutschlands entscheidet? Oder aber stellen wir uns eine europäische Lösung vor, einen europäischen Schirm? Wenn ich diese eine kleine Anekdote noch kurz erzählen darf. Dazu kam es fast schon mal in der Vergangenheit. Das ist bloß weitgehend in Vergessenheit geraten. Mitte der 50er Jahre sind schon einmal die Franzosen gekommen, sind heimlich bei Konrad Adenauer in dessen Privathaus in Röndorf bei Bonn vorstellig geworden und haben gefragt, was haltet ihr denn davon, wenn wir eine europäische Bombe mit den Franzosen, mit den Deutschen und mit den Italienern gemeinsam entwickeln. Und damals ist sogar ein Vertrag unterzeichnet worden, der sogenannte Vertrag von Rom, der diese drei Mächte als künftige Atomstaaten definiert hat. Und dann ist die Regierung von Félix Gaillard, dem damaligen Ministerpräsidenten, in Frankreich gestürzt. Und Charles de Gaulle ist als neuer Präsident an die Macht gekommen. Der hat die Pläne weiter vorangetrieben, bloß ohne Italien und ohne Deutschland.
Interessant ist ja, wenn man sich die Geschichte der Atombomben in Deutschland anschaut, nach dem Mauerfall schienen die als Anachronismus zu gelten. Da haben die Amerikaner sämtliche Nuklearwaffen aus diesen anderen beiden deutschen Standorten Ramstein und Memmingen abgezogen, schreiben sie. Büchel ist aber geblieben. Liegt das auch daran, dass diese Bomben in Büchel natürlich eine ganz besondere Bedeutung haben? Also Sie schreiben, dass das sind Bomben, die man nur hat, um sie nicht einsetzen zu müssen.
Es ist zum einen die alte Idee der Abschreckung, diese Bomben da zu haben als Signal, dass man sie jedenfalls im Extremfall nutzen kann, auch wenn man sie nicht nutzen möchte und nutzen sollte. Und andersrum muss man sich aber auch immer deutlich machen, wenn wir darüber reden, über die deutsche Abhängigkeit, über die amerikanischen Soldaten, die noch in Deutschland stationiert sind, 35.000 sind es nach wie vor, dass diese Soldaten und diese Bomben nicht nur den Schutz Deutschlands als Ziel haben, sondern dass Deutschland für die Amerikaner eine unverzichtbare Logistik in ihrer weltweiten Sicherheitsarchitektur darstellt. Das betrifft die Bomben in Büchel, das betrifft aber auch das, die Luft-Airbase in Ramstein, worüber die Amerikaner die großen Kriege in Afghanistan und im Irak abgewickelt haben, wo sie ihre Soldaten ein- und ausfliegen, wo der gesamte Nahe Osten logistisch von profitiert. Also wenn die Amerikaner im Nahen Osten im Einsatz sind, dann ist immer Ramstein das entscheidende Drehkreuz. Die Verletzten aus den beiden Kriegen im Irak und in Afghanistan, die sind in Landstuhl im amerikanischen Militärkrankenhaus behandelt worden, weil es einfach so strategisch günstig liegt. Und das ist für 1 Milliarde vor nicht allzu langer Zeit erst general überholt und saniert worden. Und der Truppenübungsplatz in Grafenwöhr, den die Amerikaner 1945 von der deutschen Wehrmacht übernommen haben, der ist so außergewöhnlich gut und bietet solch optimale Bedingungen, dass amerikanische Brigaden aus ganz Europa, teilweise sogar weltweit, dort trainiert werden. Ben Hodges, der ehemalige amerikanische General, hat es mir im Gespräch für mein Buch auf den Begriff gebracht, dass er gesagt hat, die Amerikaner haben sich nach 1945 Deutschland als einen unsinkbaren Flugzeugträger inmitten Europas ausgebaut. Das heißt also, auf der einen Seite ist Deutschland abhängig und nutzt diese Sicherheit, die die Amerikaner anbieten. Auf der anderen Seite ist die USA aber auch ein kleines bisschen angewiesen auf diese deutsche Infrastruktur und profitiert davon eben auch. Und da sind wir wieder bei diesem transaktionalen Geben und Nehmen, immer auch den geschäftlichen Aspekt mit dabei zu haben. Deutschland, die Bundesregierung, hat schon auch ein paar Trümpfe in der Hand, wenn sie mit den Amerikanern spricht und ist eben nicht nur in einer Position der Schwäche.
Das erwachsene Land ist der Titel des Buches von Holger Stark, ist heute unser Gast, Untertitel Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance. Eine Frage.
Wie wäre es, wenn Deutschland in Erwägung ziehen würde, die USA aufzufordern, sich für den Airbase Ramstein eine Alternative außerhalb Europas zu suchen oder die Fläche zum Kauf anbieten würde? Vielleicht könnte das dem US-Präsidenten verdeutlichen, dass Europa seine Botschaft verstanden hat und ihm die Absurdität seiner Grönland-Offensive vor Augen führen.
Ja, wenn man so will, dann schließt das ja an das an, was wir vorhin schon mal besprochen haben.
Das ist natürlich immer auch ein kleines Spiel mit dem Feuer, weil wir von Donald Trump wissen, dass er diese Art von Botschaften als Machtprobe, als Herausforderung, als Provokation empfindet. Wenn also die Bundesregierung so auftreten würde, dann würde das ganz sicher Vergeltung nach sich ziehen. Das muss man erstmal aushalten. Die Bundesregierung unter Friedrich Merz, der im Übrigen sich keinerlei Illusionen macht, wie Donald Trump zu verstehen ist, der ganz genau zugeguckt hat, wie Volodymyr Zelensky im Weißen Haus gedemütigt worden ist vor ungefähr 1 Jahr vor den laufenden Kameras der Welt, der geschockt war von der Rede von J.D. Vance in München bei der Sicherheitskonferenz, der also ziemlich genau vor Augen hat, mit wem er es da gerade zu tun hat, der versucht, eine Strategie, ich würde sagen, des Dual Use im Moment zu fahren, also eine Strategie, die einerseits versucht, Deutschland und Europa unabhängig und eigenständig zu machen und andererseits aber versucht, die Amerikaner noch im Spiel zu halten, weil man sie beispielsweise in der Ukraine und anderswo braucht. Wenn man also jetzt anfänge, auf die Amerikaner zuzugehen und sie aufzufordern, sich aus Ramstein zurückzuziehen, Ramstein zu schließen, möglicherweise auch die 35.000 Soldaten, die sich eben noch in Deutschland befinden, abzuziehen. Was ich grundsätzlich richtig fände für ein erwachsenes, souveränes, unabhängiges Land. Dann müsste man wissen, dass das harte Vergeltung nach sich ziehen würde. Die Frage ist deswegen strategisch eher, ob es klüger ist, diese außergewöhnlich gute und starke und für die Amerikaner so wertvolle Infrastruktur und Logistik dann anzusprechen, wenn Donald Trump das nächste Mal mit neuen Zöllen kommt. Oder wenn Donald Trump andere Forderungen an die Europäer richtet. Wenn er Deutschland mal wieder beschimpft. Wenn J.D. Vance sich mit der AfD trifft, weil ganz klar ist, dass es Umsturzbestrebungen gibt, dass die jetzige Regierung, das jetzige Deutschland für die Amerikaner kein Partner und kein Freund mehr ist. Dann könnte man auch mal darauf hinweisen, dass die Amerikaner ja sehr von eben diesem Deutschland profitieren. Dann könnte man darüber sprechen, was es denn bedeutet, Grafenwöhr zu haben, den Truppenübungsplatz, was es bedeutet, die Airbase in Ramstein zu haben. Ich halte das für einen wirklichen Hebel, für ein Druckmittel, aber man muss genau überlegen, wann und wie man es klug einsetzt.
Wir haben vorhin über das Unabhängigwerden gesprochen, über die Atombomben, über möglicherweise eine europäische gemeinsame nukleare Abschreckung. Frankreich hat seit Jahren angeboten, mehr gemeinsam zu machen, haben Sie noch mal vorhin auch gesagt. Merkel und Scholz haben das nicht ernst genommen, sind überhaupt nicht darauf eingegangen. Was ich gerne noch mal verstehen würde, ist, was waren denn die konkreten Vorbehalte, die man da hatte oder auch noch bis heute hat?
Dafür gibt es einerseits faktische Gründe. Olaf Scholz, mit dem ich mich auch lange unterhalten habe für dieses Buch, begründet es damit, dass er sagt, die französischen Atombomben sind große Bomben, also wenn man so will, Bomben der ersten, der zweiten Generation, die man abwirft und dann hat man einen verheerenden großen Flächenschaden. Die Franzosen verfügen nicht über sogenannte taktische Atomwaffen, also kleinere, mobilere Bomben mit einem begrenzten Schadensfeld.
Was die Russen zum Beispiel haben.
Was die Russen haben, wovon sie über 2000 besitzen, was aber auch die Amerikaner natürlich haben, was die Chinesen entwickeln und was man viel gezielter einsetzen kann. Die Russen haben beispielsweise bei Kherson in der Ukraine, als die Ukraine eine erfolgreiche Offensive gestartet hatte, die Gegenoffensive nach Beginn des Krieges, da haben die Russen, so sagt es jedenfalls die CIA, sogar damit geliebäugelt, diese Offensive zu stoppen mit dem Abwurf einer solchen taktischen Atomwaffe, die dann eben nicht Hunderte oder Tausende von Quadratkilometern Verheerung nach sich zieht, sondern nur einige Dutzend. Und über diese Art von Waffen verfügen die Franzosen nicht. Das schränkt natürlich das französische Atomwaffenarsenal in seiner strategischen Ausrichtung, wann man es einsetzt und wie man damit drohen kann, erheblich ein. Weswegen Olaf Scholz immer gesagt hat, das ist faktisch nur eine Chimäre, also das ist nichts, was in realita ernsthaft funktioniert. Ich finde, er hat sich das immer zu leicht gemacht. Zum einen ist alleine das Versprechen, mit französischen Atomwaffen auch andere Länder, andere Staaten wie Deutschland innerhalb der EU zu schützen. Eines, was seine Wirkung entfaltet. Und es sagt ja niemand, dass die Franzosen nicht möglicherweise auch bereit wären, taktische, also kleinere Atomwaffen zu entwickeln, die dann auch für Deutschland, für Polen und anderswo als Schutzschirm gelten könnten. Also diese Nichtbereitschaft, überhaupt in einen solchen Dialog einzutreten, in einen solchen Austausch, auch die Frage zu stellen, kann es da eine europäische Lösung geben, die nicht mehr so sehr nationalstaatlich ist? Also kann man diesen Schirm ausweiten, vielleicht auch mit den Briten, die ja auch eigene Atomwaffen besitzen? Diese Frage müsste dringend auf den Tisch. Und so furchtbar dieses Thema ist, letzter Satz dazu, so furchtbar dieses Thema Atomwaffen ist und so sehr ich mir wünschen würde, dass es eine Welt ohne solche gäbe, so sehr brauchen wir doch Alternativen zu den amerikanischen Waffen.
Aus verschiedenen Gründen ist es für die meisten Menschen in Deutschland ausgeschlossen, dass wir eine eigene Atombombe haben, obwohl man da in der letzten Zeit in der Zeitung auch andere Meinungen dann jetzt liest und Artikel jetzt plötzlich liest. Aber auch da ist ja dann die Frage, wenn wir mehr mit Frankreich machen, mehr mit Großbritannien machen, was passiert, wenn eine Le Pen in Frankreich an die Macht käme oder wenn Leute wie Nigel Farage in Großbritannien wieder Oberwasser haben? Das ist ja dann auch eine Frage, was das für so einen gemeinsamen Nuklearschirm dann bedeutet. Auch eine gefährliche Frage möglicherweise.
Völlig zu Recht. Gleichzeitig gilt immer, mehrere Optionen zu haben, ist besser als nur eine Option zu haben. Also warum bleiben wir bei den Amerikanern stehen? Warum ist die französische Variante nicht zumindest eine zweite? Ich persönlich glaube, die Amerikaner würden ihre Bomben trotzdem nicht abziehen, weil sie die eigenen strategischen Interessen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, in Deutschland eben haben und diese Waffen nicht nur dem deutschen Schutz dienen, sondern auch Amerikas. Aber jedenfalls wäre es besser, zwei Optionen zu haben oder sogar mit den Briten noch eine dritte. Eine deutsche Atombombe halte ich aus historischen Gründen für schwer bis unvorstellbar. Mhm. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, dass die Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Deutschland wieder diese Art von Massenvernichtungswaffen für sich besitzt, politisch nicht vermittelbar ist. Das würde, wenn wir es weiter vor, einmal bis ins Extrem durchdeklinieren, bei der Vorstellung, dass die AfD eines Tages irgendwann mal mit in der Bundesregierung sitzen könnte und dann Rechtsextremisten deutsche Atomwaffen kontrollieren, das würde Signale senden, die innerhalb Europas, aber auch außerhalb schwer vorstellbar und schwer akzeptierbar sein könnten. Es gibt Diskussionen darüber, ob die Russen in einem solchen Fall, um ein deutsches nukleares Szenario zu verhindern, vielleicht sogar einen Präventivschlag wagen würden. Und dann würde es ganz sicher, und das ist das zweite große gewichtige Argument, dann würde es ganz sicher ein weltweites nukleares Wettrüsten in Gang setzen. Donald Tusk, der polnische Regierungschef, hat im vergangenen Jahr schon im Sejm, im polnischen Parlament, gesagt, dass auch die Polen eine Atombombe bräuchten angesichts der geopolitischen Lage. Wir wissen, dass die Türken immer wieder mit geliebäugelt haben, die Saudis angesichts des iranischen Atomprogrammes, die Ägypter möglicherweise und andere Staaten auch. Würde Deutschland aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen und in ein nukleares Rüsten einsteigen, dann würden eine ganze Reihe von anderen Staaten nachfolgen. Dann wäre die Idee, die Zahl der Nuklearstaaten begrenzt zu halten, das zu containen, einzuschränken, die wäre damit vom Tisch. Und all das unterm Strich führt aus meiner Sicht dazu, dass es Deutschland als Atommacht auf unabsehbare Zeit nicht geben kann.
Hiltrud hat uns geschrieben, eine WhatsApp 0681 65 100 und geht nochmal zurück auf diese Politikerfigur Donald Trump. Sie schreibt, Herr Stark, Sie haben vor 11 Jahren im Januar 2015, ich hoffe, das stimmt auch, Trump zum ersten Mal aus Neugier bei einer Veranstaltung erlebt. Stimmt das soweit? Ja, ist richtig, ne? Es steht auch im Buch.
Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt.
Genau. Und Sie, da jetzt fragt Hiltrud, was war Ihr allererster Eindruck? Was hatte er, das für Sie markant und prägend war?
Das war im Januar 2015 in Iowa, in Des Moines, ein Treffen des rechten Flügels der konservativen, der erzkonservativen Republikaner. Und dort haben sich die verschiedenen Kandidaten, die 2016 dann gegen Hillary antreten wollten, das allererste Mal einem breiteren Publikum, sozusagen der eigenen Peer Group, den eigenen republikanischen Anhängern präsentiert. Und zu diesen Rednern dort zählte auch Donald Trump. Ich glaube, es war sein allererster Auftritt oder jedenfalls einer seiner ersten, der in einem Theater in Des Moines stattfand. Es war klirrend kalt oder jedenfalls ziemlich kalt. Und Donald Trump hat damals ganz eindeutig das erste Mal seine Botschaft getestet. Make America Great Again fiel. Er war damals noch unsicher. Er hatte einen Zettel vorbereitet, was er heute nicht mehr tut. Also hat in Teilen jedenfalls seine Rede abgelesen beziehungsweise auf Stichpunkte geschaut. Er trug schon damals diesen langen Schlips, diese lange Krawatte, die so sehr zu seinem Markenzeichen geworden ist. Und man merkt aber, wie er so ein bisschen tastend auftrat, wie er noch geguckt hat, welche Botschaften resonieren und welche nicht. Er hatte schon damals diese Art, bösartig über andere zu reden. Also er hat über Obama gegiftet, der damals Präsident war. Er hat aber auch seine republikanischen Konkurrenten wie Jeb Bush, der aus der Bush-Familie stammt und damals ja auch einer der Kandidaten im Feld der Republikaner gewesen ist, veräppelt, verhohnepiepelt, sich über sie lustig gemacht. Er hat aber auch ganz viel damals noch geredet über das Bauen von Brücken, das Reparieren der amerikanischen Infrastruktur. Er hat sich als, er sagte, I'm a builder. Also ich bin ein Geschäftsmann, ein Bauunternehmer, ich kann Dinge bauen. Hat damals schon gesagt, wie gut, dass ich angeblich mit anderen Staatschefs verstünde und so. Also damals war noch weniger Ideologie dabei. Es war eine sehr viel pragmatischere Präsentation, ein pragmatischerer Auftrag. Und er hat versucht, eher noch die Leute dafür zu gewinnen, indem er gesagt hat, was er ganz besonders gut kann. Und was ich wirklich interessant fand, er ist danach in einen Seitenraum dieses Theaters gekommen und hat sich der Presse gestellt. Und die allermeisten amerikanischen Journalisten sind im Saal geblieben und haben die nächsten Redner angehört. Und ich bin eher aus Neugier, weil ich den Auftritt interessant fand, in diesen Presseraum einmal gegangen. Und wir waren da vielleicht, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend, Dutzend oder so Kollegen, ein paar japanische Kollegen, aber jedenfalls ganz wenig amerikanische Journalisten. Und habe Donald Trump dort aus nächster Nähe sehen können. Er hatte damals schon einen Bodyguard, der ihn beschützt hat, oder zwei, glaube ich sogar, und hat noch erzählt, dass seine Kinder jetzt groß genug sind und dass jetzt sozusagen in seiner Karriere, in seiner Biografie die Zeit für den nächsten großen Schritt ist. Und ich glaube, damals hat niemand von uns sich träumen können, dass dieser Mann zweimal ins Weiße Haus gewählt würde.
Eine nächste Frage.
Gerade heute Morgen muss ich hören, dass der amerikanische Gesundheitsminister sich bemüßigt fühlt, die deutsche Gesundheitspolitik der Corona-Pandemie zu kommentieren und zu diskreditieren bzw. Verschwörungsmythen da anzustoßen. Zumal die USA ja auch schon bemängelt haben, dass in Europa keine Demokratie mehr herrsche. Wie kann man verhindern, dass es letzten Endes zur Installation eines Regimes hier in Deutschland kommt, das den USA genehm ist?
Bitteschön.
Also dahinter steckt dieser veränderte Anspruch der zweiten Trump-Regierung. In der ersten Amtszeit von Donald Trump war es jedenfalls anfangs eher alles noch innenpolitisch ausgerichtet. Da ging es um Amerika und nicht so sehr um den Rest der Welt. Der damalige amerikanische Botschafter Rick Grenell beispielsweise hat sich sogar dafür entschuldigt, dass er zu sehr die deutsche Innenpolitik kommentiert hat. Also in der ersten Amtszeit Trump war der Umsturz in anderen Ländern kein politisches Ziel. Das hat sich mit der zweiten Amtszeit radikal geändert. Es gibt mittlerweile eine richtige Linie, gegen den liberalen Westen zu intervenieren und dort zu einem, ich würde es Regime Change nennen. Auch die Amerikaner sprechen selber in der Umgebung von Donald Trump von Regime Change, also zu einem Umsturz der liberalen Regierungen. Einer der wichtigsten Intellektuellen, Patrick Deneen, der eine Art Mentor für den Vizepräsidenten J.D. Vance ist, ein Professor an der Universität in Notre Dame, der spricht selber von einem friedlichen, aber entschlossenen Umsturz der liberalen Klasse. Und dieser Umsturz der liberalen Klasse, der soll eben auch in Ländern wie Polen, wie Deutschland, wie Frankreich geschehen. Und dafür sind die Amerikaner bereit, mittlerweile sehr viel offensiver in Ländern wie Deutschland zu intervenieren. Insofern hat mich die Äußerung von Robert Kennedy heute Morgen nicht besonders überrascht, der ja schon immer bei Corona ist betrachtet hat als eine unnötige Panikmache und ein Fehlverhalten und ja auch auf einer Demonstration in Deutschland einmal geredet hat, auf der ich war, im Berliner Tiergarten, wo die Corona-Gegner, Leugner, Schwurbler, wer auch immer, jedenfalls all jene, die Widerspruch zur Corona-Politik der Bundesregierung hatten, sich damals versammelt haben. Das State Department unter Marco Rubio ist ja sogar so weit gegangen, dass es gesagt hat, dieses liberale Europa führe eine, ich zitiere, aggressive Kampagne gegen die Zivilisation des Westens. Also das Bild, was da so ein bisschen dahinter steht, ist, die Liberalität Europas führt den Westen ins Verderben, führt zu einer Islamisierung des Westens, zu einer Verweichlichung, einer Schwächung. Und deswegen müssten die Regierungen hier umgestürzt werden. Das ging so weit, dass Kristi Noem, die amerikanische Heimatschutzministerin, in Polen in den letzten Wahlkampf eingegriffen hat und offensiv für die Wahl des konservativen Kandidaten votiert und geworben hat. Und meine Erfahrung mit Amerika ist, die Amerikaner verstehen nur die Politik und die Sprache der Stärke, also das Anschmiegen, das Versuchen, gefällig zu sein, devot zu sein, das führt nirgendwo hin, außer zu noch klareren Forderungen. Ich glaube, dass insbesondere bei den Einmischungsversuchen, die Sie angesprochen haben, eine klare Kante, ein klares Stopp, das ist unser Land, darüber entscheiden die Menschen, die in Deutschland wählen und leben und keiner in Amerika, dass diese Art von Botschaft die einzig richtige und notwendige ist.
Stefan Schweizer hat uns geschrieben, ebenfalls eine WhatsApp. Was bedeuten die Erkenntnisse Herrn Starks für die Grönlandfrage konkret?
Ich könnte mir, und das knüpft wunderbar an das gerade eben Gesagte an, noch eine viel offensivere Haltung der Europäer vorstellen. Vorbemerkung immer unter der Maßgabe, dass auch die Grönländer selber das so wollen, die sich ja sehr klar gegen die Amerikaner positioniert haben, die aufgrund der Kolonialgeschichte teilweise auch mit Dänemark fremdeln, die aber klar gesagt haben, sie wollen nicht von den Amerikanern unterjocht werden oder Amerika angeschlossen werden. Warum schicken die Europäer nicht mehr Soldaten nach Grönland auf eine der dänischen Militärbases dort? Vorgeblich sagt Donald Trump, dass in der Region zu viele russische und chinesische Schiffe seien und dass Dänemark und Europa nicht in der Lage seien, Grönland zu sichern und die Arktis zu sichern. Wenn es denn so gemeint ist, dann müsste ja der Aufbau eines weiteren Stützpunktes oder eines weiteren Kontingentes von Soldaten, einer Stationierung, nicht nur aus symbolischen Gründen, sondern auch aus ganz praktischen Gründen, eine gute Idee sein. Warum schickt die EU nicht einige Fregatten und Zerstörer nach Grönland, wenn denn dort angeblich so viele chinesische und russische Schiffe sind, was eher nicht der Fall ist nach allem, was man weiß, dann wäre das auch ein Signal. Es wäre ein Schutz im Sinne für Amerika. Es wäre aber gleichzeitig auch ein Schutz vor Amerika. Und diese Art von dominanterem, klarerem, einem Power-Move, das ist etwas, was Europa in den vergangenen Jahrzehnten verlernt hat, aus guten Gründen. In Europa fanden zwei der furchtbarsten Kriege dieser Welt statt mit Dutzenden von Millionen von Toten. Europa hat viel Unheil angerichtet. Heute ist Europa aber steht für eine ganz andere Programmatik, für eine ganz andere Politik. Was die Dänen bräuchten, ist eine Form von Solidarität. Und das könnte beispielsweise durch die Entsendung von Soldaten oder Schiffen nach Grönland geschehen.
Wir sprechen über die Einmischung der USA in Europa. Sie haben vorhin gesagt, dass da auch dann sich eingemischt wird in innenpolitische Angelegenheiten. Die Meinungsfreiheit in Deutschland wurde zum Beispiel kritisiert von J.D. Vance. Bei aller Polemik muss man natürlich sagen, hat er schon auch einen Punkt, wenn er den Umgang mit Meinungsfreiheit in Europa kritisiert. Das räumen Sie im Buch auch ein. Also im Juni durchsuchten deutsche Polizisten beispielsweise 65 Wohnungen und beschlagnahmten Computer, haben Menschen verhört. Das ist für einen Amerikaner natürlich relativ befremdlich, sowas. Also hat ein Vance dann nicht auch einen Punkt möglicherweise?
Das ist ja ohnehin ein Teil des Phänomens von Donald Trump, der einen nahezu untrüglichen Instinkt hat für Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen und der immer wieder auch in dem, was er sagt, echte Schmerzpunkte anspricht. Das betrifft die militärische Unfähigkeit oder Schwäche Europas, ganz genauso wie die Meinungsfreiheit. Insofern ist das, was J.D. Vance und was Donald Trump da thematisieren, da ist ein Körnchen Wahrheit dran. Zur Wahrheit gehört aber andersrum auch, dass die Meinungsfreiheit in Amerika an vielen anderen Stellen ganz genauso eingeschränkt ist. Das beginnt bei der Frage, welche Posts Elon Musk auf seiner Plattform X sichtbar macht, hoch und runter regelt und endet nicht bei der Frage, was Studenten auf amerikanischen auf dem amerikanischen Universitätscampus an Dingen sagen dürfen. Also der Versuch, über den Gaza-Krieg zu reden, seine Meinung zu Israel zu äußern in Amerika, führt ganz häufig zu entweder der Exmatrikulation oder einer strafrechtlichen Verfolgung. Also diese Art von Einschränkung der Meinungsfreiheit gibt es in den USA ganz genauso. Wir erinnern uns an die verschiedenen Ächtungen öffentlich, wenn Leute sich zu klar positioniert haben, auch Kündigungen, Entfernungen aus dem Staatsdienst und ähnlichem. Die Meinungsfreiheit wird bloß aus unterschiedlichen Perspektiven auf unterschiedlichen Feldern eingeschränkt. Das ist was, worüber man reden sollte, worüber man auch reden muss. Aber diese kalte Verachtung, die J.D. Vance den Europäern entgegengebracht hat, dass er gesagt hat, wir brauchen gar nicht erst über höhere Rüstung und Verteidigung reden, wenn wir uns gar nicht einig sind, was wir eigentlich verteidigen wollen, die spricht natürlich eine Sprache der Ideologie.
Zeigt diese Kritik an der Meinungsfreiheit im europäischen Internet, zeigt das auch, dass die Versuche der europäischen Regulierung von US-Tech-Firmen den Amerikanern inzwischen tatsächlich auch wehtun? Also es gibt den Digital Services Act und den Digital Market Act. Das könnte ja bedeuten, dass das tatsächlich für die ein großes Ärgernismoment ist.
Für Donald Trump und seine Freunde im Silicon Valley, seine Milliardärsfreunde, und das ist ja ohnehin eine dieser Pointen, dass diese Regierung gespickt ist mit Millionären und Milliardären, jedenfalls sehr vielen Reichen, die von der Politik von Donald Trump profitieren. Jedenfalls ist die europäische Politik diesen großen Tech Plattformen und ihren Inhabern gegenüber ein Dorn im Auge, ein ganz grundsätzliches, eine grundsätzliche Frage dessen, wer darüber befinden darf, was amerikanische Konzerne tun und lassen. Donald Trump hat das zur Machtprobe erhoben. Also es wird im Moment hinter den Kulissen darüber verhandelt und gerungen, wie weit die Regulation der Europäer gehen darf. Für mich ist es andersrum aber auch ein Indiz dafür und ein Zeichen, dass diese Regulierung trifft, dass sie auch wehtut, dass sie an einem empfindlichen Punkt trifft und dass dies einer der Hebel ist, die Europa anwenden kann, wenn es sich seiner Stärke und seines Einflusses auch bewusst ist. Das Schlimmste wäre, den amerikanischen Tech-Konzernen, Plattformen wie X, dem Meta-Konzern mit Facebook und Instagram und Co. Komplett freie Hand zu lassen und zu tun und zu lassen, was sie wollen, was geschehen muss, ist neben einer Regulierung vom Einfluss dieser Tech-Plattform eine Stärkung europäischer Alternativen.
Irritierend ist, und darauf weisen Sie im Buch auch nochmal hin, ist, dass bei allen Verhandlungen über Zölle diese Dienstleistungen der Tech-Konzerne offenkundig nicht berücksichtigt werden. Also es seien das im Gegensatz zu Waren und Gütern, die man anfassen kann, keine Leistungen, die erwirtschaftet werden.
Was ein wunderbares Beispiel für die Doppelmoral und Doppelbödigkeit von vielen Punkten von Donald Trumps Politik ist. Das sind die großen Wachstumsfelder, in denen Amerika seine Dominanz im digitalen Zeitalter weiter ausgebaut hat. Die rauszurechnen, als ob das nicht ein Teil der Wirtschaft wäre, ist grotesk und bizarr. Donald Trump guckt sich aber nur und klassisch den traditionellen Handel an. Wie viel Fleisch wird verschifft? Wie viel Erz wird importiert? Welcher Stahl wird verkauft? Wenn man so mit einem solchen magischen Zaubertrick die Statistik schönt, dann entsteht natürlich am Ende ein Handelsdefizit der Amerikaner, was man dann mit vermeintlichen Zollerhöhungen konterkarieren muss. Jeder rechnet sich seine Statistik so zurecht, wie sie passt, und Donald Trump insbesondere. Dass die Europäer das akzeptiert haben, ist für mich ein trauriger Ausdruck von einer dann doch vergleichsweise starken Schwäche.
Eine weitere Frage.
Sind die deutschen Menschen erwachsen, wenn sie in allen politischen Belangen, wie es im politischen Jargon heißt, abgeholt werden müssten, als seien sie Kinder im Kindergarten?
Herr Stark, wie ist Ihre Reaktion?
Das ist eine gute Frage, die fast mehr in Psychologie und Soziologie hineinspielt. Ich glaube, dass viele Menschen, nicht nur in Deutschland, aber insbesondere auch in Deutschland, verstanden haben, was für ein Präsident da in den USA agiert. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, dass Deutschland es sich in ganz vielen Punkten über Jahre, Jahrzehnte behaglich und gemütlich gemacht hat und eingerichtet hat in dieser Arbeitsteilung mit den USA. Dazu zählt natürlich, wenn man erwachsen werden möchte und wenn man Schritte in die Unabhängigkeit gehen möchte, auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Dazu zählt auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Dazu zählt möglicherweise auch Geld für Dinge auszugeben, die man eigentlich gar nicht so sehr mag. Und Waffen sind mir grundsätzlich zuwider. Ich würde mir eine Welt ohne Waffen wünschen. Ich würde mir auch eine Welt wünschen, in der man keine Geheimdienste bräuchte. Die weltweite Realität sieht im Moment aber anders aus. Wenn es denn dann schon Waffen sein sollten, dann sollten es wenigstens europäische Waffen sein und keine amerikanischen, die Abhängigkeit nur weiter zementieren und fortschreiben. Ich glaube, dass in der deutschen Bevölkerung gerade ein Bewusstseinswandel stattfindet, dass weite Teile der Bevölkerung bereit sind, Dinge zu akzeptieren, die sie früher nie akzeptiert hätten. Ich hätte selber für mich mir nie vorstellen können, dass ich über Aufrüstung und über Waffen rede. Die Zeiten haben sich geändert. Das spüren die Menschen. Sie spüren es in Deutschland, sie spüren es in Europa, die Notwendigkeit, Dinge zu tun, wie sie beispielsweise Olaf Scholz mit der Zeitenwende nach Beginn des Ukraine-Krieges eingeläutet und angesprochen hat. Diese Bereitschaft ist, glaube ich, da, wie sie historisch zuvor nie da gewesen ist.
Ganz am Ende Ihres Buches, Sie haben es vorhin auch schon mal gesagt, steht die Abschiedsformel, Goodbye America. Heißt das, Sie halten den Bruch mit den USA für wahrscheinlich, also den Abschied für immer? Oder wofür steht dieses Goodbye?
Dieses Amerika ist ja immer wieder auch gut für Wolten und Purzelbäume und politische Kurskorrekturen. Das hat auch damit zu tun, dass das amerikanische Wahlsystem vergleichsweise kleine Schwankungen in den entscheidenden Swing States, dass die da schon ausreichen können, um einen anderen Präsidenten zu wählen. Aber wir haben ja kurz vorhin darüber geredet, wie grundsätzlich die Veränderungen im Land sind, in den vergangenen 25 Jahren waren. Ich halte das für eine Art 1968 von rechts, also eine große sozialrevolutionäre, kulturrevolutionäre Bewegung, die dieses Land verändert hat und auch weiterhin verändern wird, auch über jemand wie Donald Trump hinaus. Sei es, dass er 2028 abtritt und ein Nachfolger gewählt wird wie J.D. Vance, oder aber, dass er sich nochmal eine dritte Amtszeit verfassungswidrig zubilligt. In jedem Fall ist dieses Amerika, was wir derzeit auf der anderen Seite des Atlantiks sehen, nicht mehr das Amerika, was wir kennen. Es ist ein nationalistischeres Amerika. Es ist ein härteres Amerika. Es ist ein militaristischeres Amerika als das, was wir in den vergangenen Jahrzehnten kannten. Und das würde selbst für jemand nach Donald Trump die Bedingungen verändern. Und damit müssen wir uns einfach arrangieren. Das heißt nicht, dass wir für immer und ewig mit diesem Amerika brechen müssen. Aber dieses Amerika ist im Moment kein Partner, auf den wir uns verlassen können. Der Bezug kann nur auf Europa selber sein, um aus einer Position der Stärke heraus in der Maxime von Jared Kushner, mal Freund, mal Feind, auf Augenhöhe selbstbewusst stark mit den Amerikanern zu verhandeln.
Dankeschön, Holger Stark. Beste Grüße nach Berlin. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das erwachsene Land, Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance, ist der Titel des Buches. Propylen Verlag, 336 Seiten, kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an André Bernhard, an Dieter Hellbach und an Wolfgang von Nathusius. Kommende Woche fragen wir, kann künstliche Intelligenz die Natur retten? Frauke Fischer spricht über Hightech und Natur. Die Biologin hat für das Buch einen zweiten Blick gewagt, sozusagen auf KI. Bei KI denkt man ja immer, das ist in erster Linie schlecht für die Umwelt wegen hohem Energieverbrauch. Aber sie zeigt uns praktische Beispiele, wie Hightech und Natur sich treffen können. Können wir bald mit Delfinen sprechen? Warum ist ein Babyhirn trotzdem schlauer als jeder Supercomputer? Und welche KI schützt Nashörner vor Wilderern? Das in der kommenden Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Tschüss. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen, und ich mache einmal die Woche auch einen Podcast. Amerika, wir müssen reden, heißt er. Zusammen mit meiner Frau, der amerikanischen Journalistin Jiffer Bourguignon, schauen wir uns an und analysieren, wie US-Präsident Donald Trump gerade im Rekordtempo die amerikanische Demokratie auf den Kopf stellt. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann abonniert uns doch gerne überall dort, wo ihr Podcasts hört. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek.